Ja, liebe Geschwister, ich möchte uns heute Morgen mitnehmen. Wir gehen mal 2000 Jahre zurück und wir wollen uns heute Morgen mal einen Mann etwas näher betrachten, einen Römer, einen Soldaten, und zwar den Hauptmann Cornelius in Apostelgeschichte 10. Es war ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Er hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast beim Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch, an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen schon an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich solle holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Und am nächsten Tag machte er sie auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde vor in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Namen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher Herr ist über alles. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott Jesus von Nazareth gesagt hat, mit Heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage da blieb. Liebe Geschwister, was ist das doch für ein erbaulicher Text? Er ist etwas länger gewesen, aber ich denke, es ist wert, dass man ihn auch mal oder einmal wieder ganz gehört hat. Es ist ein erbaulicher Text. Ich glaube aber auch, dass es ein Text ist, der uns in tiefe Demut führen sollte, so wie wir ihn, oder falls wir ihn, wenn wir ihn recht verstehen. Zunächst einmal wird dieser Hauptmann Cornelius erwähnt. Er lebte in Caesarea. Das war eine Garnisonsstadt, das heißt eine Stadt, wo römische Soldaten stationiert waren. Er war Hauptmann, hatte also einen höheren Rang. Und er diente in einer Einheit, die einen Ehrennamen trug, nämlich er war in der militärischen Einheit, die den Namen die Italische genannt wurde. Es geht im Text aber nicht nur um den Hauptmann Cornelius, sondern auch um Petrus. Diesen Petrus kennen wir. In Matthäus 16 hat der Herr selbst über ihn gesagt und in Matthäus 16, 18: Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Menschlich gesehen muss dieser Petrus also ein tapferer Mann gewesen sein. Er wird standhaft gewesen sein, denn der Herr Jesus will ihm ja die Gemeinde anvertrauen. Der Herr Jesus selbst hat in Matthäus 7 in einem Gleichnis nämlich gesagt: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und jenen Petrus nennt der Herr nun seinen Felsen, Petros, griechisch, also für der Fels. Und auf den Felsen, auf diesen Felsen will der Herr nun seine Gemeinde gegründet sehen. Und solcher Fels sollte den Stürmen trotzen Und er sollte, denke ich, auch durch nichts und niemanden zu erschüttern sein. Und sein Wort gilt und, um mal in dem militärischen Sprachgebrauch zu bleiben, ein solcher Mensch hält auch unter mörderischstem Feuer die Stellung. So stellen wir uns wahrscheinlich einen Menschen vor, der wie ein Felsen in der Brandung liegt. Die Frage ist natürlich, ist dieser Petrus nun wirklich so ein Mann? Schauen wir uns Matthäus 14 an. Da scheitert Petrus an seiner eigenen Forschheit und er muss vom Herrn gerettet werden. In Vers 28 heißt es da, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Es ist übrigens auch jener Petrus, über den es in Matthäus 26 nochmal ein Erlebnis zu berichten gibt. Da hat sich Petrus wieder mal überschätzt. Das ist die Szene oder die Geschichte, als Jesus beim letzten Abendmahl darauf hinweist, dass er den Herrn, dass er ihn verleugnen wird. Und da heißt es in Vers 31, da sprach Jesus zu ihnen in dieser Nacht, werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagt noch alle Jünger. Und dann geht es etwas weiter in Vers 69. Mittlerweile ist der Herr Jesus gefangen genommen worden. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn, da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Geschwister, ist das wirklich ein Mann, dem wir unsere Gemeinde anvertrauen möchten? Wollt ihr solch einen wankelmütigen, solch einen ängstlichen Mann wirklich als Ältesten? Als Prediger, als Pastor an eurer Seite? Ein Mann, der bisweilen seine eigenen Kräfte so völlig überschätzt, dass der Herr eingreifen muss, damit er nicht im wahrsten Sinne des Wortes untergeht und von den Wellen verschlungen wird? Und was ist in den Stunden der Not und der Anfechtung? Wir haben das heute Morgen in der Bibellese gehört. Es werden Tage kommen, sagt die Bibel, von denen wir sagen werden, wir wollen sie nicht. Wir wollen sie nicht. Und keiner von uns wird da verschont bleiben. Was ist in solchen Stunden der Not und der Anfechtung? Kann da ein Mensch wie Petrus überhaupt eine Stütze für uns sein? Erwarten wir von einem Felsen nicht etwas anderes? Das Fundament der Gemeinde muss doch stärker sein. Der Pastor darf doch nicht beim geringsten Gegenwind einknicken, sondern er sollte doch auch im Sturm noch aufrecht stehen. Ist das nicht die Aufgabe sozusagen eines Felsens? Nun, liebe Geschwister, wie uns die bisherigen Bibelstellen zeigen, ist es wohl im Leben eines Christen nicht immer so. Wir lernen in der Bibelstelle jetzt aber nicht nur Petrus kennen, sondern wie erwähnt auch den römischen Hauptmann Cornelius. In der Bibel gibt es keine Zufälle. Und so ist es manchmal so, dass die Bibel uns, oder vielleicht auch oftmals so, dass die Bibel uns nicht alle Informationen über einen Menschen mitteilt. Aber, wie im Falle Cornelius, wir erfahren all das, was wichtig ist. Und hier in dem Falle alles, was wichtig ist, um diesen Cornelius etwas besser einschätzen zu können. Ich sagte bereits, er ist Hauptmann der römischen Armee, er ist eine Führungsperson. Da die Römer gerne kämpften, stand er wahrscheinlich schon mal im Gefecht, hat dem Tod vielleicht auch schon mal ins Auge geblickt oder wahrscheinlich schon. Dieser Hauptmann bekommt aber sozusagen einen biblischen Ritterschlag. Und zwar in Vers 2, da heißt es nämlich über ihn, der war fromm, dieser Cornelius, und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Und er gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Wir lesen ja vielleicht manchmal in der Bibel und über manche Stellen lesen wir vielleicht schnell hinweg. Das, was über diesen Cornelius hier berichtet wird, war mit Sicherheit für diesen Hauptmann keine einfache Entscheidung. Er musste als römischer Hauptmann mit Sicherheit auch um seinen Ruf fürchten, ja, einer christlichen Sekte angehörig zu sein oder zumindest ihr positiv gegenüberzustehen. Auch wenn die römische Gesellschaft gegenüber Glaubensrichtungen, unterschiedlichen Glaubensrichtungen doch recht aufgeschlossen war, so gab es gerade beim christlichen Glauben, aber auch im Alten Testament schon natürlich einen eklatanten Widerspruch. Und zwar bestand er darin, dass die Bibel, wie wir es ja auch in den 10 Geboten lesen, die alleinige Verehrung Gottes einfordert. Und bei den Römern der Wunsch der römischen Kaiser hinzukam, gottgleiche Ehren zu verdienen. Und das war natürlich ein Konfliktpotenzial. Wie es im Internet so schön hieß, konfliktbeladen wurde das Verhältnis erst, als im Rahmen des Kultes der Kaiserverehrung, welche Christen entschieden ablehnten, von staatlicher Seite als Loyalitätsbekundung verstanden wurde. Also auf gut Deutsch, man kann nicht zwei Herren dienen und wenn ich dem römischen Kaiser gottgleiche Ehren entgegenbringe, breche ich das göttliche Gebot. So, und da kam der Konflikt zustande. Wie dem auch sei, der Hauptmann wird uns auf jeden Fall als ein Mensch geschildert, der verstanden hatte, was einen wahren Glauben ausmacht. Dieser Cornelius fürchtete Gott und er betete immer zu ihm. Er war also ein Mann, der nicht nur ab und zu mal so an Gott dachte und sich zu ihm bekannte, sondern der Gott alle Zeit an seinem Leben teilhaben ließ, indem er immer zu im Gebet mit ihm stand. Und die Frage ist natürlich, wie steht es da eigentlich mit uns heute Morgen? Mit mir, mit dir. Sind wir eigentlich Sonntagschristen? Oder lassen wir Gott wirklich an 7 Tagen in der Woche an unserem Leben teilhaben? Beherzigen wir alle das Wort aus 1. Thessalonicher 5,17, betet ohne Unterlass. Stehen wir wirklich mit dem Vater in ständiger Verbindung? Beziehen wir Gott wirklich in alle unsere Überlegungen mit ein? Ist er unser Ratgeber, unser Arzt? Wohin wenden wir uns in Freud und in Leid? Hier ist, glaube ich, auch wichtig, das darf man, das sollte man auch mal betonen, wir dürfen auch und wir sollten auch in der Freude zu Gott kommen. Ja? Wir dürfen ihm für seine Bewahrung und Unterstützung danken. Ich will meine Kinder auch nicht nur dann sehen, wenn es Probleme gibt, sondern ich freue mich auch, wenn einer kommt und mir erzählt, was er am Tag Schönes erlebt hat, was gut geklappt hat. Da freue ich mich genauso. Wahrscheinlich höre ich da nicht so aufmerksam zu, wie Gott das tut. Aber das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall, zum Herrn dürfen wir immer kommen und sollten wir immer kommen. Das gilt zum Beispiel für Fragen der Partnerwahl, des Haus- oder Wohnungskaufes. Und auch bei der Berufswahl dürfen wir vor Gott treten. Ich habe neulich ein sehr erbauliches Gespräch mit einem jungen Paar geführt, die ihr Leben auf Gott ausrichten wollen und die daher immer wieder Gottes Führung für ihr Leben erbitten. Und sie erzählten mir, dass sie bei der Suche nach einer Arbeitsstelle zunächst einmal geschaut hätten, ob es am Ort auch eine passende Gemeinde gibt, wo Gottes Wort offen, ehrlich und schriftgemäß verkündet wird. Das, liebe Geschwister, so glaube ich, ist die praktische Anwendung, wenn man sich vornimmt, Gottes Führung, Gottes Wort und Gott selbst an die erste Stelle in seinem Leben zu stellen. Ich fand das deshalb bemerkenswert, weil ich es auch, wenn wir jetzt mal Arbeitsstelle und Wohnort nimmt, auch anders erlebt habe. Leute ziehen irgendwo hin, treten irgendeine neue Stelle an und wissen überhaupt nicht, ob es da überhaupt eine Gemeinde gibt. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. So, dies alles hat auch der Hauptmann Cornelius in seinem Alltag gelebt, wobei wir, ich betone es nochmal, immer wieder bedenken müssen, dass dies für ihn alles andere als einfach gewesen sein wird. Er diente in einer Armee, in einem Staat, der nichts vom christlichen Gott wissen wollte. Andererseits, wenn man darüber nachdenkt, ist er vielleicht auch gerade deswegen ein gutes Beispiel für viele von uns heute, die wir auch in einer Umgebung leben und arbeiten müssen, die nichts mehr für Gottes Wort, die nichts mehr für Gott übrig hat. Doch, und das ist das Tröstliche, Gott kennt die Seinen und er vergisst sie nicht. Und so passiert es, dass Gott plötzlich in Gestalt eines Engels unmittelbar in das Leben dieses Hauptmanns tritt. Vers 3. Der Hauptmann, der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Und er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Ich denke, dass jeder von euch in seinem Leben schon die Erfahrung gemacht hat, dass er sich vielleicht die Frage gestellt hat: Hat Gott mich da wirklich auch erhört? Ich bete schon so lange. Von daher ist diese Stelle, glaube ich, auch eine Mutmacherstelle. Wann immer wir uns in unserem Leben unsicher sind, ob Gott unsere Gebete denn auch erhört, so dürfen wir uns, ich habe leider kein anderes Wort gefunden, dürfen wir uns getrost zurücklehnen, also ich denke, jeder meint, was ich meine, und wissen, dass Gott dies immer und überall tut, auch wenn unser trügerisches Gefühl dies nicht immer wahrhaben will. Ich denke, es ist an dieser Stelle schon mehrmals betont worden. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Gefühl nicht an die erste Stelle stellen. Wenn Gott in seinem Wort etwas verheißt, wenn er etwas verspricht, dann gilt das unabhängig davon, ob ich es momentan fühle oder nicht fühle. Diese heutige Bibelstelle ist da ein Beweis unter vielen, die uns die Bibel gibt. Und dieser Cornelius bekommt von Gott jetzt auch einen ganz konkreten Auftrag. Ja, Vers 5, und sende Männer nach Joppe, das holen Simon mit dem Namen Petrus, der ist zu Gast beim Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, zählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Wir sehen hier, so denke ich, dass dieser Hauptmann wirklich gottesfürchtig war. Warum? Nun, er diskutiert nicht, er taktiert nicht, er zweifelt nicht und er lässt auch keine Zeit unnötig verstreichen. Er hört und er handelt, so wie es ihm der Engel aufgetragen hat. Wie steht es da mit uns heute Morgen, liebe Geschwister? Sind wir bereit, auf Gottes Wort zu hören? Sind wir ferner auch bereit, das Gehörte mit Hilfe Gottes in die Tat umzusetzen? Ich denke, wir sollten uns an dieser Stelle immer mal wieder selbst prüfen. Oder aber, was denke ich noch effektiver ist, lasst uns Gott bitten. Er soll seinen Scheinwerfer, sein Licht auf uns richten, sein helles Licht, und Gott möge prüfen, wie wir in seinen Augen wirklich dastehen. In unserer heutigen Geschichte wird Gott im Übrigen auch wieder als ein allmächtiger Gott vorgestellt. Er weiß alles und er überblickt alles. Der Engel sagt nämlich nicht, Cornelius, nun geh mal nach Joppe. Dann schau doch mal, wo dieser Simon Petrus wohnen könnte. Ich bin mir nicht sicher. Da gibt es ganz viele Häuser. Frag dich mal durch. Sondern der Engel weiß natürlich ganz genau, wo dieser Simon Petrus zu finden ist. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Wir alle wissen, dass selbst moderne Navigationssysteme einen zum Teil in die Irre führen. Bei Gott wird das nicht passieren. So, im Text wird nun weiter berichtet. Wir kommen wieder mal zu Petrus, dass natürlich Petrus auch ein Mann des Gebetes war. Zur passenden Stunde stieg er aufs Dach, um zu beten. Das war möglich, wie wir alle wissen, da es damals und auch heute noch in der Gegend Flachdächer gab. Die haben wir auch im Wuppertal, da sind sie weniger passend. In diesen heißen Gegenden hingegen sind sie sehr vorteilhaft, denn man kann auf diesen Flachdächern sich gut aufhalten, man kann dort beten, zusammensitzen und der kühle Wind streicht so ein bisschen um einen. So, Petrus geht also nach oben und betet. Dieser Petrus war aber, und das finde ich, muss da immer so ein bisschen schmunzeln, auch bei Petrus, es möge mir verziehen sein, er war an der Stelle nicht nur ein Mann des Gebets, sondern er war auch ein Mann der herzerfrischenden Einfachheit. Ich will es mal so sagen. Er war ein Mensch, so wie Menschen halt sind, und er betet. Und plötzlich kriegt er Hunger. Auch das passiert einem Mann Gottes, er bekommt Hunger. Und es heißt, und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn und er sah den Himmel aufgetan. Das ist schon mal eine Geschichte, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Der Petrus betet, plötzlich bekommt er Hunger, er wartet noch ein bisschen, dass das Essen aufgetischt wird. Ja, und da kommt Gott. Da kommt Gott in dieser Situation unmittelbar in sein Leben. Ihm wird die Ehre zuteil, dass er eine Erscheinung hat. Und diese Erscheinung nun wird sein ganzes bisheriges Denken umstoßen und verändern. Das ist das Tolle, wenn Gott in das Leben eines Menschen tritt. Die Geschichte passt auch gut zusammen, denn passend zu dem Hungergefühl hat der Petrus nun auch eine Erscheinung, die mit Essen zu tun hat. Soweit erstmal so gut. Das Problem ist nur, das Essen, was ihm da dargeboten wird, das ist nicht so ganz das, was er erwartet hat. Es heißt nämlich, darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus sprach: Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Ohne jetzt im Einzelnen auf die jüdischen Speisevorschriften eingehen zu wollen, bleibt festzuhalten, dass Petrus diese Speisen ablehnt, die ihm da dargeboten werden, weil sie aus seiner Sicht gegen Gottes Gebote verstoßen. Ja, Petrus kannte die Gebote aus 3. Mose 11, die beginnen mit, und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen: Redet mit den Israeliten und sprecht diese, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft. Und dann kommt so eine Aufzählung. Und jetzt darf Petrus eine Erfahrung machen, die finde ich ganz bemerkenswert. Petrus macht plötzlich die Erfahrung, dass Gottes Verständnis der Heiligen Schrift nicht immer deckungsgleich mit unserem Verständnis ist. Gott wollte auf was ganz anderes hinaus. In Vers 15 heißt es nämlich: Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gen Himmel. Ohne da näher drauf eingehen zu wollen, aber auch das dreimal ist soweit ganz bemerkenswert. Wir sollen vor Gott treten im Gebet. Es gibt aber bisweilen auch einmal eine Grenze, wo Gott einem dann aufgezeigt hat: Ich habe dir sozusagen, ich sage es in meinen Worten, ich habe dir eine Antwort gegeben. Als der Herr Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, hat er auch nicht, da steht nicht 20, 30, 40 Mal gebetet, bis Gott irgendwann sozusagen dann nachgibt, sondern dem Herrn Jesus war klar: Herr, lass diesen Kelch, wenn es dein Wille ist, an mir vorbeigehen. Aber nachdem ihm klar war, dass Gottes Wille ein anderer ist, hat er sich gefügt. So, unser Petrus bleibt jetzt zunächst mal auf jeden Fall etwas ratlos zurück. Er weiß noch nicht so genau, was das Ganze zu bedeuten habe. Und ich denke, wir sind auch oftmals in einer solchen Situation wie Petrus. Wir stehen ratlos da vor manchen Entwicklungen und wir fragen uns: warum, Herr, führst du uns denn solche Wege? Und warum, Herr, stellst du uns denn vor diese Probleme, vor diese Herausforderungen? Warum? Herr, ich verstehe dich nicht. Und bisweilen ist es so, dass wir da auch keine Antwort zunächst mal bekommen werden. Wir dürfen aber eines ganz sicher wissen: Bei Gott ist nichts dem Zufall überlassen. Und er allein weiß auch ganz genau, warum etwas so und nicht anders passiert. Vers 17: Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutet, die er gesehen hatte, siehe, da frachten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen schon an der Tür. Sie riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab, geh mit ihnen, zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Und hier sehen wir, auf was es wirklich ankommt. Es kommt bei uns Menschen nicht darauf an, dass wir immer alles verstehen. Das wäre anmaßend zu glauben, dass wir die Dinge immer verstehen können. Für Petrus und auch für uns sollte an diesem Punkt eines entscheidend sein. Petrus weiß, dass Gott hinter allem steht und somit diese Erscheinung und das, was nun folgen wird, Gottes Wunsch und Wille entspricht. Diese Bibelstelle macht aber noch etwas deutlich. Das sollten wir immer und immer wieder betonen. Gott allein ist der Schöpfer und der Urheber von allem. Er allein erschien dem Cornelius und er allein erschien Petrus in Person des Engels. Es war Gottes souveräner Wille. Es war, wie wir ja bereits aus dem Lebenslauf zum Beispiel des Petrus ersehen konnten, nicht das vorbildliche Verhalten aller Beteiligten, welches Gott bewogen hat, konkret in das Leben dieser beiden Männer einzugreifen. Natürlich könnte mir jetzt einer kommen und sagen, naja, du hast doch gerade gesagt, da wird erwähnt, dass der Cornelius zu Gott betet und der Engel sagt, die Gebete sind vor den Herrn gekommen. Ja, das stimmt. Das bedeutet aber nicht, dass die Bibel damit sagen will, dass der eine, der vielleicht länger betet, damit sozusagen einen Verdienst erworben hat. Das will die Bibel damit mit Sicherheit nicht sagen. Und bei Petrus ist es ja so, dass er oftmals gestrauchelt ist und der Herr ihn immer wieder auch aufgerichtet hat. Petrus hat an der Stelle aber noch etwas gelernt, was für ihn und für uns alle von unschätzbarem Wert ist. Er begibt sich, auch hier, ohne zu diskutieren, auf dem Weg nach Caesarea, um diesen römischen Hauptmann persönlich kennenzulernen. Klingt auch erstmal vielleicht nicht ganz so spektakulär, na gut, da geht er halt mit zu dem Hauptmann. Auch hier müssen wir den historischen Kontext, wie das so schön heißt, den Hintergrund mal betrachten. Das Unterfangen war eigentlich ein ganz undenkbares. Ja, und Petrus sagt das dem Hauptmann auch ganz frei ins Gesicht in Vers 28, als er nämlich da angekommen ist. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Und damit war jetzt nicht ein Fremder gemeint, den er nicht kennt, sondern hier in dem Falle natürlich dieser römische Besatzungssoldat. Kein Jude, kein Anhänger des jüdischen Glaubens, beziehungsweise ja, des Christlichen, das war ja jetzt vielleicht für Petrus erstmal noch gar nicht so klar. Und Petrus, für ihn selbst, sieht es erstmal so aus, dass das ein Vergehen, ein Verbrechen gegen Gott ist, dass er Juden solche Kontakte untersagt. Aber Petrus macht dann eines, er sagt es auch ganz deutlich, was ihn bewogen hat, dieses Verbot zu übertreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. Dem Petrus ist auf einmal eines klar geworden. Und das ist das, was Gott im Neuen Testament, im neuen Bund durch Jesus Christus den Menschen geoffenbart hat. Plötzlich hat Petrus erfasst, was der Herr Jesus mit seiner Gemeinde gemeint hatte, von der er gegenüber Petrus auch gesprochen hatte. Petrus wurde nun bewusst, dass Gottes Gemeinde nicht mehr nur auf das Volk der Juden beschränkt war, sondern dass Gottes Angebot an alle Völker der Erde gerichtet sein würde. Und so spricht Petrus dann auch zu Cornelius und den Zuhörern. Vers 34, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Und das ist die wirklich herrliche Botschaft, lieber Geschwister, die es überall zu verbreiten gibt. Es ist also Völlig egal, ob du aus Israel kommst oder aus Russland, ob dich Gott in Indien erwählt hat oder in Deutschland, ob du schwarz bist oder weiß, ob Mann, ob Frau. Jeder, der Gott fürchtet und an ihn allein glaubt, ist bei Gott willkommen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in der Predigt erwähnt habe, also der eine oder andere hier in der Gemeinde kennt die Geschichte. Ich weiß auch, dass der eine oder andere jetzt schmunzeln wird, wenn ich die Person wieder erwähne. Ich habe auf einer Osterkonferenz mal einen Russen kennengelernt. Oder vielleicht einen Sibirer, ich kriege das immer so ein bisschen nicht ganz auseinandergehalten. Auf jeden Fall erzählte der, wie er zum Glauben gekommen ist. Er sitzt dort in seiner sibirischen Heimat und dort ist es kalt. Und er sitzt am Fenster und guckt raus und sieht die Eisblumen. Und da kam ihm, das kann kein Zufall sein. Es muss einen Schöpfer geben, es muss etwas geben, was das geschaffen hat. Und da fing er an, über Gott nachzudenken. Das heißt, die Wege sind für Gott, oder andersrum, nichts ist unmöglich. Ich kann selbst in Sibirien in der Hütte sitzen und Gott rührt zunächst einmal das Herz an, dass einer nachdenkt, es muss doch einen Schöpfer geben. So, und so fing das bei dem guten Mann an. So, das heißt, egal wo wir herkommen, selbst aus Sibirien, Gott kann unsere Herzen anrühren. Und im Falle des Cornelius ist es jetzt so, dass dieser Petrus nun kommt und das Evangelium von Jesus Christus darlegt. Die Stelle ist deshalb auch so schön, weil wir hier relativ kompakt das Evangelium lesen können. Ja, er berichtet von Jesu Wirken hier auf Erden, vom Kreuzestod, von der Wiederauferstehung unseres Herrn Jesus, von den Toten am dritten Tag. Er bezeugte damit, dass der Herr Jesu durch seine Auferstehung auch uns allen Nachfolgenden vorangegangen ist. Und Petrus macht weiterhin deutlich, welche große Bedeutung dies alles für jeden Einzelnen von uns hat. 42. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und das ist, denke ich, auch die alles entscheidende Frage heute Morgen für jeden von uns. Weißt du, wo du am Ende deines Lebens stehen wirst? Stehst du vor Jesus Christus als deinem Richter oder vor Jesus Christus, durch dessen Tod am Kreuz deine Sünden vor Gott getilgt worden sind? Sind dir deine Sünden vergeben, da du ein Kind Gottes bist? Oder wirst du dereinst vor Gottes Richterstuhl verurteilt werden, da du von Gottes Angebot aus Johannes 3,16 nichts wissen wolltest? Wo es heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und diese Botschaft, liebe Geschwister, die gilt allen Menschen auf der Erde. Und das ist die frohmachende Botschaft. Neudeutsch würde man vielleicht Message sagen, aber es bedeutet das Gleiche. Die Nachricht, die Botschaft des heutigen Bibeltextes. Und wer immer du bist, wo immer du herkommst, diese Botschaft gilt dir. Und wir sollten daher, und das ist mir in den letzten Wochen nochmal ganz wichtig geworden, und deshalb möchte ich hier auch nochmal darauf hinweisen. Wir sollten daher auch nicht unbegründet und leichtfertig den Glauben unserer Mitmenschen anzweifeln, sondern darauf vertrauen, dass Gott, der Herr, die Seinen sehr wohl kennt. Sowohl in der heutigen Bibellese als auch hier in den Zitaten geht es ja darum, dass man das Memento Mori, das Gedenke, dass du sterblich bist, nicht aus den Augen verlassen sollte. Es heißt aber auch, dass wir gegebenenfalls bei Angehörigen, bei Freunden an den Punkt kommen, dass wir uns vielleicht fragen, ist die Person ein wiedergeborener Christ? Ist diese Person ein Kind Gottes? Und auch da, denke ich, kann man auch bald auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Wir können leichtfertig Menschen eine Sicherheit geben, die nicht da ist, indem wir ihnen spiegeln, du bist ein Kind Gottes. Egal, was die Menschen tun und sagen. Das wäre verantwortungslos. Auf der anderen Seite können wir vom Pferd fallen, denke ich, dass wenn Menschen zu Gott beten und Menschen von Gott sprechen und davon sprechen, dass sie an Gott glauben, sie aber vielleicht aus unserer Sicht nicht so gläubig sind, sage ich mal, wie wir es vielleicht uns erwünschen, dass wir dann immer und immer wieder vielleicht Zweifel haben, ob dieser Mensch ein Kind Gottes ist. Ich denke, das wäre auch nicht recht. Auch ein in unseren Augen vielleicht kleiner Glaube ist ein Glaube. Entscheidend ist, was Johannes 3, Vers 36 sagt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und von daher sollten wir, und das kann auch beruhigend sein, denn jeder von euch, der Familienangehörige verliert, der zusehen darf, zusehen muss, dass Menschen sterben, der darf auch beruhigt sein, beruhigt dahingehend, dass es nicht wir sind, liebe Geschwister, die am Ende über den Glauben und das Christsein unserer Angehörigen, unserer Freunde zu urteilen haben, sondern allein Gott, der Vater und Jesus Christus, unser Herr. Ja. Und auch das lehrt uns die heutige Bibelstelle. Und so heißt es denn auch in Vers 44, da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Und Petrus antwortet, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Und so möchte ich heute schließen, indem wir alle Gott um Gnade anflehen, dass er noch mehr Menschen zu sich ziehen möge, über die man sagen wird, der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Amen. Ich will noch beten. Herr, und mächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, dir allein gebührt die Ehre. Du bist es, der die Dinge in seiner Hand hält. Du bist es, der Menschen führt und leitet. Und wir danken dir von Herzen, Herr, dass wir uns in deiner Hand auch sicher fühlen dürfen. Auch wenn wir deine Wege nicht immer verstehen, Eins verstehen wir und auf eins dürfen wir uns verlassen. Du, Herr, bist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Du bist unser Stecken, du bist unser Stab. Auf dich dürfen wir vertrauen. In Jesu Namen. Amen.